Hallo, mein Name ist Dieter Dünder.
Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
Wir freuen uns, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
Wir sitzen wieder zusammen und beschäftigen uns mit dem wunderbaren Thema der Begutachtungsrichtlinie, also dem Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, was uns jetzt so die nächsten Wochen beschäftigen wird.
Auf jeden Fall. Also wir haben zurückgemeldet bekommen, dass die Begutachtung selber nicht so richtig verstanden wird. Und wir möchten Ihnen einfach mal so ein bisschen nahelegen, wie das neue Begutachtungsverfahren funktioniert, was es da zu beachten gibt, worauf der medizinische Dienst achtet, worauf Sie bei der Begutachtung achten sollten können, und wollen das in verschiedenen Folgen auch machen, weil es sehr umfangreich ist. Also die aktuellste Richtlinie hat 287 Seiten.
Die wir einzeln Seite für Seite durchgehen werden.
Genau, wir lesen Ihnen das dann vor.
Nein, natürlich nicht.
Also, wecken Sie zwischendurch auf, damit Sie, wenn Sie eingeschlafen sind. Nein, wir wollen das nach wie vor, wie wir es bisher auch gehandhabt haben, ganz einfach darstellen, damit
es jeder versteht.
Genau. Ja, ja, das ist unser Ansinnen.
Ja, damit wir es selber verstehen und damit Sie es auch verstehen. Ja. Meine, wir hatten ja Folge 2, wie halte ich einen Pflegegrad, wo wir damals muss man ja schon sagen, darüber geredet haben, ne? Wie läuft das Verfahren überhaupt ab, Antragstellung und so weiter, geht es zur Kasse, MDK, kommt der Gutachter und so. Und wir haben aber nie wirklich darüber geredet, wie läuft denn das konkret das Verfahren ab, wenn der MDK kommt, also oder die MD, medizinischen Dienste, die Gutachter nach Hause oder jetzt ja aktuell telefonisch, um dann zu eruieren, wie kommt so ein Pflegegrad zustande. Ja. Und da gibt es eben, und wir erfahren das leider immer wieder, auch im Fachkreis, dass das nicht bekannt ist, gibt es eine Richtlinie. Und diese Richtlinie ist quasi die Bibel aller Gutachten und Gutachterinnen und Pflegesachverständige.
Ja, also danach wird gearbeitet. Da ist ganz klar vorgeschrieben, wie was bewertet werden sollte. Und rein theoretisch müssten in der gesamten Bundesrepublik dann auch einheitliche Formulare vorliegen, wonach dann auch bewertet wird.
Ja. Es gibt ein Formulargutachten, was aus dieser Richtlinie resultiert, wo eben, egal ob ich jetzt in Baden-Württemberg oder Hamburg oder Berlin eben mir so ein Gutachten angucke, daraus schlau werde. Wobei ich auch sagen muss, es gibt tatsächlich private Krankenversicherungen, die auch sich an diesem Formulargutachten orientieren. Wenn man sich so ein Gutachten anguckt, sieht das von denen manchmal aber ganz anders aus. Ja. Muss man auch sagen, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir bewegen uns hier in der gesetzlichen Krankenversicherung, in den Formulargutachten. Und das gucken wir uns mal ganz genau an.
Ja, vielleicht fangen wir gleich mal an. Formulargutachten, was heißt das?
Formulare, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare.
Also Formulargutachten heißt, dass ein vorgegebenes Muster, vorgegebene Reihenfolge gesetzt ist und nach dieser Reihenfolge auch die Begutachtung erfolgt.
Genau. Es gibt die Begutachtungsrichtlinie zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, die man sich auch ganz frei im Internet ergoogeln und runterladen kann. Ja. Immer schön darauf achten, dass man auch die aktuellste Version erwischt. Da gibt es immer so Aktualisierungen, steht meistens auf Seite 2, 3, Version XY aus dem Jahr. Also wenn man da eine von 1996 erwischt oder so, wenn man jetzt zufällig in irgendeinem Archiv gelandet ist, trifft das auf heute nicht mehr zu. Deswegen achten Sie drauf. Seite 2, 3, ich muss jetzt lügen, aber da steht halt immer, welche Version das ist und welches Jahr, sodass man immer die aktuellste dann hat. Und wenn Sie jetzt meinetwegen vor 3 Jahren eine Begutachtung hatten, dann sollten Sie sich auch die Richtlinie von vor 3 Jahren dazulegen, weil sich dann bis heute schon irgendwelche Kleinigkeiten und oder Kommas, was auch immer, geändert haben könnte. Hm. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es diese Richtlinie und aus dieser Richtlinie resultiert eben das Formulargutachten. Und da 200, schieß mich tot, Seiten, wo eben haarklein auch beschrieben wird, wie die einzelnen Punkte zu erfassen sind.
Zu erfassen sind, wie sie zu deuten, zu bewerten sind. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen Erwachsenenbegutachtung und Kinderbegutachtung.
Ja.
Das hatten wir ja auch eingangs erzählt, dass bei den Kindern, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es ja schon einen Hilfebedarf, Also sprich, jedes Neugeborene ist pflegebedürftig, aber nicht nach den Begutachtungsrichtlinien. Da wird halt geguckt, was ein nicht erkranktes Kind an Hilfebedarf hat, und das wird dann im Vergleich gestellt zu dem pflegebedürftigen Kind, und so wird das festgestellt. Das ist aber auch nochmal ganz, ganz genau in der Begutachtungsrichtlinie beschrieben.
Ja, sehr speziell, weil eben auch, wenn Kinder wachsen, können sie ja auch immer mehr, und dann wird das halt immer wieder ins Verhältnis gesetzt zu einem gesunden Kind. Ja, was kann ein gesundes Kind normalerweise in dem Alter? Trifft das auf das Kind zu? Nein, trifft nicht zu. Also besteht hier weiter Hilfebedarf und so. Das ist eine spezielle Kiste, die gucken wir uns erstmal nicht an. Wir gucken uns ja die Altersklassen an,
die
es am meisten betrifft.
Genau. Und das war ja so, dass vorher die Pflegestufen existiert haben, und jetzt heißt es ja Pflegegrad. Also es gibt ja das sogenannte Paradigmenwechsel. Es haben ganz, ganz viele intelligente Köpfe jahrelang zusammengesessen und haben die neue Pflegebegutachtungsform sozusagen entwickelt. Und bei der Pflegestufe war es so, dass nach Minuten berechnet wurde, wie hoch ist der Hilfebedarf nach Minuten, und anhand der Minutenzahl wurde dann die Pflegestufe benannt, und jetzt ist es komplett umgekrempelt und jetzt gibt es Pflegegrade, die anhand von Punkten und gewichteten Punkten errechnet werden.
Ganz entscheidend.
Ne? Ganz entscheidend.
Also es gibt bepunktet und gewichtet. Merken sich das, da werden wir noch ganz oft drauf stoßen.
Eben. Also das ist dann entsprechend verwirrend. Oh, ich habe doch so viele Punkte, aber bei den gewichteten Punkten ist dann was ganz anderes. Da kommen wir in den einzelnen Modulen detailliert noch drauf zu.
Ja, und dieser Paradigmenwechsel kam eben von, wir waren im alten System hin bei dem, was kann derjenige nicht. Ja, wo lag also wirklich der Hilfebedarf? Jetzt zum neuen System, wo es eben um die Einschränkung der Funktionen und Fähigkeiten geht. Also was kann derjenige eigentlich noch alles? Und im Umkehrschluss dann natürlich, was er nicht kann, da ist ein Hilfebedarf vorhanden.
Und ein wesentliches Merkmal bei der neuen Begutachtungsform ist es, dass bei den kognitiven Einschränkungen eine höhere Gewichtung stattfindet als vorher.
Ja, generell. Ne? Also generell, vorher war das ja so, dass wir hatten das sogenannte Peer-Assessment, Personen mit eingeschränkter Alterskompetenz, also kognitiven Einschränkungen, das wurde immer extra berechnet. Das ist dann eben, das war auch so das Ziel, das Ganze in eine einheitliche Richtlinie zu kriegen, dass man eben die strukturellen Einschränkungen, also die körperstrukturellen Einschränkungen und die kognitiven Einschränkungen zusammen erfasst in einem Gutachten. Es gibt viel Kritik auch an der neuen Richtlinie. Ja, damit befassen wir uns jetzt auch nicht. Da würden wir dann zu weit ausholen. Das ist eher so Fachgesimpel dann. Wir wollen Ihnen das ja einfach erklären, damit Sie es verstehen. Für Sie ist wichtig zu wissen, dass eben dieses Formulargutachten und auch die Richtlinie eben sowie körperliche Einschränkungen als auch kognitive Einschränkungen, also geistige Einschränkungen, komplett erfasst.
Und früher war es so, dass es separat beantragt werden muss. Also der medizinische Dienst musste dazu explizit beauftragt werden, dass diese kognitiven Einschränkungen auch Bewertung finden.
Ja, man konnte es auch isoliert beantragen.
Ja, ja, je nachdem, was dann am Ende sozusagen dabei entstehen sollte. Wenn man in einer vollstationären Einrichtung war, war das natürlich super interessant, dann auch diese eingeschränkte Alltagskompetenz zu haben, weil dafür gab es dann extra Gelder. Ja. Und also je nach Interessenlage wurde das auch separat beantragt.
Ja, ja. Jetzt hat man das alles in einem. Also es wird ein Antrag gestellt, man stellt einen Antrag auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Und dann wird eben, wenn die Gutachterin kommt, alles zusammen erfasst.
Na, interessant wäre auf jeden Fall mal zu gucken nach Einführung der neuen Richtlinie, Begutachtungsform, wie die Zahlen der Pflegebedürftigen, ob die gestiegen sind oder welche Pflegegrade vermehrt jetzt dann vorhanden sind als vorher. Also das fände ich sehr, sehr spannend.
Ja, also die sag ich mal so, die aktuellen Zahlen von 18, 19 und so, die kann man sich ja angucken. Und da sieht man ja generell, das ist ja seit Jahrzehnten so. Ich mag vielleicht auch so ein bisschen mit der Umstellung zu tun haben, aber wir sind ja mittlerweile bei über 4 Millionen. Ja, also es wird ja jedes Jahr mehr. Und wenn wir uns dann angucken, jetzt in den nächsten Wochen auch, wie diese Module berechnet werden, zustande kommen, wie man überhaupt einen Pflegegrad errechnet, dann dürfte auch relativ schnell klar sein. Ich wage zu behaupten, selbst ich als körper- und geistig gesunder Mensch könnte einen Pflegegrad kriegen, wenn ich es richtig anstellen würde.
Ja, Ja, gerade wenn man ein bisschen psychisch angeschlagen ist.
Den richtigen Arzt hat.
Ja, ja, da würde einiges klappen. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder einen Pflegegrad bekommt. Also das wollen wir da mit nicht irgendwie assoziieren.
Nein, und wir können auch gleich mit einem Mythos aufräumen. Das haben wir auch sehr häufig in den Beratungen. Ja, ich habe 100% Schwerbeschädigung. Mhm. Also eine Schwerbeschädigung setzt nicht im kausalen Zusammenhang gleich, dass man auch einen Pflegegrad kriegt. Ja. Das ist voneinander losgelöst. Ja, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, ergänzt sich, ja, das Teilhabe am Leben und so weiter. Aber eine 100%ige Schwerbeschädigung setzt nicht einen Pflegegrad voraus und umgekehrt. Genauso kann ich eine Erkrankung haben und ich habe einen hohen Pflegegrad. Ja. Ich kann aber 20 Erkrankungen haben und ich habe keinen Pflegegrad. Ja. Also auch da, es geht wie gesagt nicht um die Fülle der Erkrankung oder um die Erkrankung selbst, sondern es geht um die Funktions- und Fähigkeitsstörungen, die daraus resultieren. Und das ist, kann man sich ganz einfach merken. Eine Funktionsstörung ist immer etwas, was nicht funktioniert, eine Körperstruktur, die kaputt ist. Und das einfachste Beispiel, was man sich da merken kann, ist, ich habe meinen rechten Arm gebrochen. Da, das ist meine Funktionsstörung und die Fähigkeitsstörung, die daraus resultiert ist, dass ich natürlich mit dem gebrochenen Arm, meinetwegen, ich kann mein Brot nicht schmieren, weil ich einen Arm in der Schiene habe oder im Gips oder was auch immer. Ja? Also es muss einmal eine Funktionsstörung vorliegen, das heißt, eine Struktur muss kaputt sein und daraus muss eine Fähigkeitsstörung resultieren. Funktionsstörung bei einer kognitiven Einschränkung, ja, ich habe also eine Hirnarealstörung durch entweder meinetwegen Schlaganfall oder durch Abbau von Zellen, also wie bei demenziellen Erkrankungen. Und die Fähigkeitsstörung daraus ist dann eben, dass ich etwas nicht mehr umsetzen kann.
Ja, ich finde das einen sehr guten Anhaltspunkt. Also die Diagnosen, die 20 von mir aus, also die Diagnose muss zu einer Fähigkeitsstörung führen, die einen Hilfebedarf in der Pflege sozusagen entstehen lässt. Das ist so eine, Anhaltspunkt, Orientierungspunkt, um dass Sie im Vorfeld dann auch gucken können, bringt denn die Diagnose dann entsprechenden Hilfebedarf in der Pflege?
Ja, Sie müssen etwas nicht können, nicht mehr können, das ist ganz entscheidend. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil ich einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall. Also auch ein Schlaganfall heißt nicht per se Pflegegrad. Ein Schlaganfall kann man auch kompensieren, oder man kann ihn nicht kompensieren. Ja. Und wenn man ihn nicht kompensieren kann, dann resultieren daraus eben dann Schädigungen oder Sachen, die man nicht mehr kann, oder also Schädigungen und dann Sachen, die man nicht mehr kann. Und das ist zu bewerten.
Genau.
Das Nicht-mehr-Können ist zu bewerten.
Deswegen, also wenn der Nachbar XY Pflegegrad hat, warum bekomme ich den nicht? Also das kriegt man ja auch öfter zu hören. Das eine hat mit dem anderen nicht immer den Zusammenhang.
Das ist das beste Beispiel. Ja. Dieses, dass mein Nachbar hat auch einen Schlaganfall gehabt. Der hat da jetzt Pflegegrad 2 und ich hatte ja auch einen Schlaganfall und ich kriege gar nichts.
Ja.
Sie würden dann vielleicht beide wegen dem Schlaganfall meinetwegen 50% Schwerbeschädigung kriegen. Mhm. Aber Ihr Nachbar sitzt vielleicht im Rollstuhl und Sie können noch gehen und alles selber machen. Das ist der Unterschied.
Ja.
Das ist eben, das ist das genau, worauf es ankommt. Was kann ich nicht mehr?
Und klar, dass manche Sachen dann auch durch die Einschränkungen langsamer stattfinden. Aber wenn sie stattfinden, finden sie statt. Also der Hilfebedarf, gerade in der Pflege wird man immer kreativer, je höher der Hilfebedarf ist. Aber wenn man sich durch diese Kreativität helfen kann und durch die Hilfsmittel auch helfen kann, besteht ja auch kein Hilfebedarf. Also das muss auch berücksichtigt werden.
Ja, wenn ich mit einem Rollator zum Beispiel selber mich fortbewegen kann, besteht kein Hilfebedarf.
Ja.
Dann brauche ich vielleicht eine Hilfe dabei, dass mir jemand das Ding so hinstellt, dass ich damit laufen kann. Aber beim Laufen selber brauche ich dann keine Hilfe, weil ein Hilfsmittel kompensiert den Hilfebedarf. Aber das, da gehen wir später noch drauf ein, wieso und weshalb. Das, was wir Ihnen gerade gesagt haben, sind eben diese Einschränkungen. Und diese Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen führen dann eben zu einem Hilfebedarf. Und dieser Hilfebedarf wird dann in der Richtlinie im Formulargutachten dezidiert in Items, also 64 Punkte sind es, wo, oder 63, nageln Sie mich jetzt nicht fest, wird sich angeguckt, wo besteht bei diesem einzelnen Punkt ein Hilfebedarf, liegt der vor oder nicht, und dann kriegt man eben Punkte oder keine. Und das wird eben in 6 Modulen erfasst.
Eben, also 6 Module, die dann nochmal unterteilt sind in verschiedene Bereiche. Beim Modul 1 zum Beispiel geht es um die Mobilität, und beim Modul 2 um die kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Das finde ich spannend. Da hat man noch die Differenzierung beim Modul 3 zu Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen. Also jemand, der kognitiv eingeschränkt ist, muss nicht verhaltensauffällig in der psychischen Situation sein. Andere wiederum sind kognitiv nicht eingeschränkt und haben aufgrund von psychischen Erkrankungen Verhaltensauffälligkeiten, verbale Ausfälle oder. Also das ist grundaus verschieden auch zu bewerten. Deswegen auch mehrere Module, die auch verschieden gewichtet, dann auch bewertet werden.
Genau, so wie das nächste Modul, das ist Modul 4, die Selbstversorgung. Das ist, da finden wir fast alles wieder eigentlich aus dem alten Pflegestufensystem. Mhm. Das ist auch das gewichtigste Modul mit 40%. Ja. Wenn wir uns das genauer angucken, dann wenn man jetzt hier anguckt, so in 4 Wochen, dann wird auch klar, warum. Wir haben Modul 5, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen, Belastung. Oh, das klingt wie der Schuhbatzen. Wir finden tatsächlich in diesem Modul ganz viele Sachen wieder, die im alten System nicht gewertet wurden und nicht zu einer Pflegestufe führten oder zu irgendwelchen Minuten. Die finden sich dort wieder, hat ganz viel mit Therapieärzten und so weiter zu tun. Das ist auch ein Modul, das berechnungsschwerste Modul. Also im Kopf kann man das eigentlich nicht mehr berechnen. Das gucken wir uns dann auch an. Und wir haben das letzte Modul, Nummer 6.
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Und es war vorher, war das zwar auch in der Bewertung, aber nicht so dezidiert aufgeführt. Ja. Und dieses Teilhabe am sozialen Leben ist ja schon elementar. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass das jetzt hier auch im Formulargutachten separat auch aufgefasst wird.
Ja, total wichtig. Ja. Wenn Sie schon öfters damit zu tun hatten, dürfte Ihnen jetzt aufgefallen sein, dass eine Sache namentlich nicht erwähnt wurde, nämlich die Hauswirtschaft zum Beispiel. Ja. Und das war ja im alten System, also im Minutensystem der Pflegestufen, war eben Hauswirtschaft ein heftiger Faktor, um überhaupt, also ein Hilfebedarf in diesem Bereich sorgte oder musste zur Hälfte erfüllt sein in den Minuten, damit man eine Pflegestufe kriegt. Das ist jetzt hier in der Berechnungsgrundlage komplett rausgefallen, wird auch mit erfasst in dem Gutachten. Warum das so ist, das gucken wir uns dann auch an, hat aber keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis. Und das ist auch so ein häufiger Punkt bei den Feststellungsverfahren, dass eben ganz viele Leute sagen, ja, ich kann nicht mehr kochen, ich kann meine Gardine nicht mehr waschen und so weiter, ich brauche Hilfe.
Ja.
Sorgt aber auch wieder per se nicht automatisch dafür, dass man eben einen Pflegegrad kriegt.
Ja, na, vorher war es schon wichtig, also ohne dem hat man nicht die Pflegestufe bekommen, aber nur mit dem hat man auch keine Pflegestufe bekommen.
Ja, genau.
Also das war vorher auch schon so. Es ist ja Tatsache so, dass der Erste-Hilfe-Bedarf wirklich in dieser hauswirtschaftlichen Versorgung auftritt. Also, dass Menschen dann nicht mehr auf die Leiter können und die Gardinen nicht mehr abhängen können, kein Fenster putzen können und so weiter. Aber das ist kein Pflegebedarf. Das ist ein Hilfebedarf in der hauswirtschaftlichen Versorgung, aber kein Hilfebedarf in der Pflege.
Genau. Ja, und aus diesen, wie gesagt, 6 Modulen fließen dann 5 in die Gesamtberechnung mit ein. Also es wird entweder Modul 2 oder 3 genommen. Wenn wir uns mit diesen beiden Modulen befassen, erklären wir Ihnen nochmal genau warum. Also 5 Module fließen in die Endbewertung mit ein. Und dann ist es so, es gibt ja die Punkte, die berechnet werden, und die gewichteten Punkte. So, und das ist eben, was wir vorhin schon sagten, ein gewaltiger Unterschied, weil diese einzelnen Module sind prozentual aufgeteilt. Das heißt 15, 20, 40 und so weiter, Gesamtpunkte. Und aus diesen Gesamtpunkten ergibt sich dann ein umgerechneter, gewichteter Punktwert. Und dann haben wir es eben so, dass wir von 0 bis 12,4, 12,5 Punkte haben wir eben keinen Pflegegrad. Das heißt, wenn man unter 12,5 Punkte ist, kriegt man keinen Pflegegrad. Von 12,5 bis 27 Punkte kriegt man Pflegegrad 1 und dann weiter und so fort, wird das nach oben hin dann immer enger mit den Pflegegraden, sodass es relativ schwierig ist, 4 oder 5 zu kriegen. Warum das so ist, gucken wir uns auch noch an.
Ja.
Und Das ist so ein sehr häufiges Verständnisproblem, wenn wir zu Widerspruchsfällen zum Beispiel gehen, dass die Leute sagen, ja, ich habe ja hier, gucken Sie mal, da ist ja so viel angekreuzt und so viele Punkte. Dann haben die meinetwegen, wenn man sich das mal so ausrechnet, dann am Ende 60 Punkte. Und umgerechnet dann aber, weil es eben verschiedenste Module betrifft, kriegen sie dann bloß Pflegegrad 3. Und da ist es zum Beispiel so, man kann, wenn man sich mit der Materie auskennt, mit einem Blick auf ein Gutachten sehen, ob sich ein Widerspruch lohnt oder nicht lohnt und ob man, wenn man in einem Modul zwei, drei Häkchen setzt, eben mit der Bepunktung, der gewichteten Bepunktung, höher rutscht oder nicht so. Ja. Und das ist auch bei der gewichteten Bepunktung so, dass die Module eben nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ansteigen, wenn man irgendwas ankreuzt, sondern das geht eben teilweise auch im 10er-Schritt. Hm. Und wenn ich jetzt in einem Modul zum Beispiel schon die Höchstpunktzahl 30 oder 40 habe, gewichtet, und ich kreuze noch 10 Felder an,
dann passiert nichts.
Da passiert nichts. Ja. Ja, das ist das, was ich meine. Also das gucken wir uns aber auch noch mal ganz genau an, was passiert, wenn wir eben dann verschiedenste Häkchen setzen. Das gucken wir uns in den Modulen an, wo dann da der Höchstwert liegt. Das würde jetzt zu ausufernd sein in dieser Folge. Aber es sorgt tatsächlich dafür, dass wir eben schon vor Ort den Leuten erklären können, also ja, sie haben hier und hier und hier noch einen Hilfebedarf in diesem Modul, aber nur in diesem Modul. Da könnten wir jetzt alle Häkchen noch ein Stück weiter nach rechts setzen oder alles ankreuzen. Trotzdem kommen sie in der Gesamtgewichtung dieses Moduls nicht höher und deswegen kriegen sie auch keinen höheren Pflegegrad. Ja. Das ist eben so ein Zusammenhang aller Module untereinander. Die ergeben dann die gesamtgewichtete Punktzahl und daraus resultiert der Pflegegrad. Und deswegen kann ich in einem Modul zum Beispiel auch alles ankreuzen und in den anderen habe ich vielleicht nichts oder fast gar nichts und rutsche deswegen nicht höher. Das ist ein höchst kompliziertes Verfahren, ein höchst kompliziertes Berechnungsverfahren, was da im Hintergrund läuft. Das muss man auch nicht nachrechnen können und verstehen können, aber man muss wissen, worauf man eben achten muss in einer Begutachtungssituation, damit man eben genau die Bepunktung kriegt, die auf einen zutrifft.
Ja. Und vielleicht noch eins in der heutigen Folge, also in der ganzen Begutachtung hatten wir ja eingangs gesagt mit der Hilfsmittelversorgung. Also die Gutachter gucken auch darauf, ob die Hilfsmittelversorgung ausreichend ist und geben dazu Empfehlungen ab. Und auch die Reha-Fähigkeit. Also es heißt ja auch im Gesetz, Reha vor Pflege, ambulant vor stationär. Also die Gutachter sind auch dazu angehalten, um zu gucken, ob durch eine Reha-Versorgung ambulant oder stationär die Pflege auch verhindert oder gemindert werden könnte.
Ja, das oberste Ziel, Pflegebedürftigkeit vermeiden.
Ja.
Das ist immer bei allem auch, es ist ja alles darauf ausgelegt. Für einen selber ja auch.
Ja, also ich will damit auch sagen, manchmal sind in den Modulen keine Punkte, aber dafür ist ganz hinten in den Empfehlungen sehr umfassend diverse Sachen dann empfohlen worden. Ja. Also gucken Sie da auch drauf, weil das sind Leistungen, die man dann in Anspruch nehmen kann. Und eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, ist auf jeden Fall was Positives.
Ja, genau. Und so werden wir uns jetzt also in den nächsten Wochen mit der Begutachtungsrichtlinie befassen. Wir werden uns die einzelnen Module angucken. Ja. Wir werden uns die Rehabilitationsempfehlungen angucken. Wir gucken uns an, was wird denn eigentlich so alles erfasst in einem Gutachten? Ja. Warum wird das alles erfasst? Welche Auswirkungen hat das? Wieso werden Diagnosen benannt? Ja. Medikamente, Arztbesuche und so weiter? Warum ist das eben entscheidend, um einen Pflegegrad zu erhalten?
Ja, und dann haben wir nach ein paar Folgen ganz viele Begutachtungsexperten.
Unser Ziel ist die Aufklärung. Es ist ganz wichtig, weil eben Aufklärung alles ist. Und es geht eben darum, Wissen zu verbreiten, wie das funktioniert. Weil wir ja eben immer wieder feststellen, dass so viel Unwissen auch da draußen über dieses ganze Verfahren unterwegs ist. Auch die ganzen Mythen über den MDK, was es da alles für Geschichten gibt, die so nicht stimmen. Mhm. Da müssen wir mal wieder für den MDK eine Lanze brechen.
Ja.
So, aber das gucken wir uns alles ganz in Ruhe an.
Ja, und ich denke mal für heute reicht das erstmal an
Information? Ein bisschen Input.
Und die Details kommen dann in den Folgefolgen.
Genau, wir freuen uns auf die nächsten Wochen.
Ja. Und wie immer, bleiben Sie gesund.
Und sarkastisch.
Tschüss.
Tschüss.